Von Anfang der 80er bis Anfang der 90er Jahre sendete von Sterzing in Südtirol aus eine inzwischen schon fast legendäre Radiostation über die Alpen nach Innsbruck, München und nach fast ganz Bayern. Die Station nannte sich anfangs Radio Brenner International, später dann Radio Brenner 1. Ab 1986 Südtirol 1 und so gegen Ende 1990 wieder Radio Brenner Südtirol. Chefsprecher, Programmkoordinator und zuletzt dann schon fast Mädchen für alles war Bernd Kühl, gelernter Koch und Kaufmann und heute in Diensten des Süddeutschen Rundfunks in Stuttgart. Sven Kubot fragte für das Medienmagazin von Radio Canale Grande und Radio Telstar International Bernd Kühl, wie es damals zu der Gründung dieses einzigartigen Privatradios kam.
Wir hatten eigentlich nur die Idee, überhaupt ein Rundfunkprogramm zu senden. Und ob das jetzt nun ein privates Rundfunkprogramm wurde, das war ganz, ganz zwangsläufig privat, denn öffentlich-rechtlich hatten wir damals alle keine sehr, sehr große Chance, überhaupt was zu machen. Und dass es Südtirol war, das war rein geografisch bedingt.
Wie haben Sie dann überhaupt das angefangen zu realisieren? Es kostet ja einen Haufen Geld. Es muss ein geeigneter Standort gefunden sein, ein geeignetes Studio. Und es war ja auch ein großes Wagnis dahingehend, ich nehme an, Sie waren alle berufstätig.
Das war zu viel auf einmal. Wir können das Ganze, glaube ich, in wenige Worte fassen. Sicher steht überall erstmal am Anfang eine Idee. Dann haben wir uns überlegt, was gab es denn eigentlich damals an Sendern? Das war unsere Generation, wir sind also mit öffentlich-rechtlichen Programmen aufgewachsen. Wir sind alle aus Bayern und da sind wir zwangsläufig mit Bayern 3 groß geworden, weil wir das gut fanden. Dann hat sich die Programmstruktur aber sehr stark verändert von Bayern 3 und irgendwann haben wir uns gesagt, da muss doch irgendwo auch noch ein Zwischending da sein. So, und jetzt den geeigneten Standort zu finden, ja, hat man sich damals gedacht, da gab es viele findige Antennenbauer, man stellt irgendwo auf dem Berg eine Antenne und irgendwo ins Tal ein Studio und dann zieht man ein Kabel und dann funktioniert das. So stellte man sich das damals vor. Das ging aber nicht. Warum das nicht ging, da kommen wir später dazu. Initiatoren bzw. Geldgeber waren da, denn das Projekt versprach damals doch sehr erfolgreich zu werden, nachdem es einige Vorgänger gab, die ebenfalls schon versucht hatten, aus Südtirol Richtung Österreich und Richtung Bayern zu senden.
Beispiel?
Ach, weiß ich gar nicht, wie hießen die denn da alle? Radio Tirol gab's und Radio Bavaria gab's und alle möglichen Leute haben eben dann versucht, Radio Isaac, glaube ich, funkte da auch noch durch die Gegend. Jeder hat dann versucht, mit einem mehr oder weniger interessanten oder professionellen Programm die Hörer nun auf seine Seite zu ziehen, was mit mehr oder weniger großem Erfolg gelang, wenn das Ding technisch zumindest einwandfrei oder in vernünftiger Qualität zu hören war.
Wer ist denn eigentlich wir?
Ach, wir. Wir, das war damals eine, das Ganze begann damit, dass ein Komponist und Musikverleger aus München meinte, man müsste jetzt den großen Generalangriff vom Brenner starten. Und damals waren wir ja noch alle jung und unerfahren und haben auch gedacht, boah, Generalangriff Hannibal ist schon mit seinen Elefanten da drauf gezogen, warum sollen wir nicht mal mit einem Plattenspieler und einem Mikrofon darauf ziehen? Das ging natürlich nur eine begrenzte und bedingte Zeit gut, bis sich dann die Werbeindustrie und auch PR-Agenturen begannen, für das Projekt Rundfunk aus Südtirol für Süddeutschland zu interessieren.
Wann war denn der offizielle Start des Programms? Wie lange dauert es, bis die ganzen technischen Probleme überwunden waren, bis alles eingerichtet war, bis die Leute da waren, bis das Programmkonzept stand? Wie war eigentlich das Programmkonzept geplant zur damaligen Zeit? Ich meine, anders als Bayern 3...
Gute Frage. Wie lange hat das alles gedauert? Ja, bis zum Schluss kann man sagen, denn wir haben damals alle lernen müssen, wie sowas funktioniert. Und es ist nicht so, Sie sitzen hier in Ulm und haben hier ein schönes Studio, und wenn Sie morgens reinkommen, dann drücken Sie auf einen Schalter und dann haben Sie Strom. Oder Sie wollen kurz mal, was weiß ich, mit Ihrer Freundin telefonieren, dann heben Sie den Hörer ab und wählen die Nummer und dann können Sie plaudern. Das sind alles Dinge, die Sie heute voraussetzen, die es aber in Südtirol zum damaligen Zeitpunkt nicht gab und so wie mir bekannt ist, bis zum heutigen Zeitpunkt auch noch immer nicht zu 100% dort vertreten sind. Also es ist noch lange nicht klar, dass wenn man also seine Bandmaschine einschaltet, dass sie dann noch läuft.
Nun gut, aber jetzt nochmal zum Programmkonzept. Wussten Sie eigentlich schon damals, was Sie senden wollten, hat sich das so ergeben? Ich meine, anders als Bayern 3, das lässt viel Spielraum.
Ja, jein. Der Spielraum, den wir damals hatten, der sah eigentlich so aus, wir hatten uns überlegt, was machen wir denn eigentlich? Wen wollen wir denn erreichen? Und dann gab es einen Haufen Leute, die im Hintergrund am Tüfteln waren, was muss man denn für ein Programm senden, um eine spezielle Zielgruppe, das Wort kann ich bis heute noch nicht hören, eine spezielle Zielgruppe zu erreichen. Gut, die einen waren der Meinung, Heavy Metal 24 Stunden rund um die Uhr sei sicherlich nett, weil auch der eine Sohn vom Gesellschafter sehr gerne Heavy Metal gehört hat. Andere waren der Meinung, auch die Zillertaler sind sehr nett und man könne die vielleicht doch vormittags und dann nachmittags. Also es war ein wüstes Durcheinander. Jeder, der 3,50 Mark in den Sender hineinstecken wollte, war dann auch der Meinung, er sei automatisch Mitprogrammdirektor. Das hat sich bis zum heutigen Tage, gerade wie Sie ja auch wissen, bei den privaten Anbietern vorzugsweise auch noch nicht geändert.
Wann und auf welcher Frequenz und von welchem Standort ging es dann eigentlich los?
Los ging es 1979 im Spätherbst. Da wurde dann der Sender in Sterzing in Betrieb genommen und man begann also dort erstmal mit den ersten Versuchssendungen, um mal zu sehen, was überhaupt funktionierte. Wichtig ist, man muss vielleicht dazu sagen, wir hatten zum damaligen Zeitpunkt 1979, 80 mit Sicherheit das modernste Rundfunkstudio, was es zumindest in deutschen Landen gab. Wir waren also mit vollprofessioneller Technik ausgestattet, also vom allerfeinsten. Waren dadurch auch in der Lage, die eine oder andere Verrücktheit zu machen, die man mit normalem Equipment eben nicht realisieren kann. Wir hatten zwei voll ausgestattete Sende- und Produktionsstudios, waren mitten im Ortskern von Sterzing in einem wunderbaren Haus untergebracht. Also von dieser Seite aus funktionierte erstmal alles bestens. Und dann zu Ihrer Standortfrage. Wir kamen dann beraten durch eine große deutsche Antennenfirma auf die Idee, direkt am Brenner auf der Flatschspitze eine Sendeanlage zu errichten, die auch eine deutsche Firma dort aufbaute und die dann also mit groß angelegten Messprotokollen kamen und meinten, also in München ein Empfang, es ist, sie werden also berauscht sein vor Freude. Gerauscht hat es tatsächlich, aber nicht vor Freude, sondern wie Sie vielleicht wissen, für einen Empfang auf Ultrakurzwellen, da benötigt man freie Sicht, und wenn man die eben nicht hat und da stehen dann noch ein paar schöne Berge im Weg, dann haben Sie zwei Möglichkeiten. Entweder Sie sprengen die Berge oder Sie wählen sich einen neuen Standort.
Wie groß war denn die damalige Reichweite von der Flatsch?
Die Flatschspitze ging damals als das Frequenzband. Ich meine, ich sagte vorhin, also Sie brauchen freie Sicht. Sie brauchen natürlich auch ein freies Frequenzumfeld. Die Reichweite der Flatschspitze ging damals bis in den Münchner Westen in hervorragender Qualität. Wir hatten Augsburg, die Ecke dort in Ortsenderqualität. Wir waren sehr beliebt bei der damaligen Telekom, die uns also auch mit zunehmender Akzeptanz der Hörerinnen und Hörer in alle ihre Kabelnetze einspeiste, um damit natürlich auch die Programmseite des Kabelnetzes attraktiver zu machen.
Mit welcher Sendeleistung und auf welcher Frequenz haben Sie damals begonnen?
Jetzt muss ich wirklich überlegen. Wir haben begonnen eigentlich auf der 102,2. Das war damals eine Frequenz, die außerhalb der genutzten Frequenzbereiche des ORF und des Bayerischen Rundfunks lag. Und die haben wir dann von der Flatschspitze aus in Betrieb genommen mit einer Sendeleistung von, jetzt muss ich rechnen, das sind 6, 8 mal, ja, mit ca. 280 Kilowatt ERP.
Das ist ziemlich viel Holz, dafür braucht man auch ziemlich viel Strom. Wo haben Sie denn den herbekommen? Auf dem Berg hat es ja keinen Strom.
Ja, jetzt könnte ich natürlich sagen, wir haben den mit der Seilbahn und dem Eimer hochgefahren. Das ist natürlich nicht der Fall. Wir haben vorher durch eine Südtiroler Firma ein Kabel, ein richtiges Kabel bis zum Gipfel der Flatspitze ordnungsgemäß verlegen lassen, mit allen Auflagen des Naturschutzes und so weiter und so weiter, so dass man also von dem Kabel nachher nichts mehr gesehen hat, und es war auch alles offiziell wieder begrünt und nett, aber wir hatten genügend Strom dort oben, um eben von dort, von diesem Gipfel aus mit der entsprechenden Leistung zu senden.
Und nach einiger Zeit hat Ihnen die Flatsch nicht mehr gereicht. Sie haben einen neuen Standort gesucht und auch dann gefunden in Schwarzenstein.
Da lagen viele, viele Jahre dazwischen, um Himmels Willen. Da müssen wir also ganz weit ausholen, bevor wir zum Thema Sassonero, also Schwarzenstein, übergehen. Da lagen viele, viele Jahre dazwischen. Und ich meine, in der Zwischenzeit haben wir viele Mitanbieter, Mitbewerber kommen und auch wieder gehen sehen, die dann auch aufgegeben haben, weil eben doch die Voraussetzungen eben nicht die besten waren.
Sie hatten auch in der Zeit etwa, wenn ich mich richtig erinnere, um die 85, ein Projekt in München laufen auf der UKW 92.4, ein Lokalsender namens Radio Brenner München. Was war da die Intention, auch noch in München Lokalradio zu machen?
Ja, stopp. Nun müssen wir hier mal ganz klar differenzieren. Also, Radio Brenner Südtirol hatte mit dem Projekt Radio Brenner München eigentlich so gut wie gar nichts zu tun, denn zu dem damaligen Zeitpunkt kam, kaum vergehen 5-6 Jahre, die Reaktion der damaligen Medienwächter in München, die dann also gemerkt haben, oh hoppla, die wandern uns alle, also alle rundfunkinteressierten Leute, die gerne Rundfunk machen würden, wandern uns jetzt nach Südtirol ab. Das können wir natürlich nicht zulassen, da entgeht uns hier viel Kohle. Aus diesem Grund hat man damals also begonnen, auf 2 oder 3 Frequenzen, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube, das war damals die 92.4 und irgendeine 95.5 gab es dann noch und auch noch irgendwas im 80er-Bereich, begann man dort Testsendungen auszustrahlen. Es war ein wüstes, wildes Durcheinander, und die damalige Vermarktungsagentur, die auch Radio Brenner Südtirol in ihrem Vermarktungskonzept für Werbegeschichten hatte, kam dann auf die mehr oder weniger glorreiche Idee, sich an diesem Münchner Himmelfahrtskommando zu beteiligen.
Es artete ja damals in ein richtiges Chaos aus. Es hieß Säureanschläge, Säure im Sekt, angeschnittene Bremsleitungen und so weiter. Offenbar war unter den, sagen wir, unter gewissen Münchner Kreisen Radio Brenner, ob jetzt München oder Südtirol, nicht sehr beliebt.
Ja, das können Sie laut sagen. Natürlich war Radio Brenner der erste Sender, der nun tatsächlich mit entsprechender Reichweite und auch mit einem Programm, welches nicht nur, und das betone ich ganz ausdrücklich, von Jugendlichen gehört wurde. Wir hatten auch sehr, sehr viele Leute im Alter zwischen 30 und 50 Jahren, die das Programm sehr gerne gehört haben. Das haben sehr viele Anbieter nicht gerne gesehen. Und ich möchte auch hier nicht Andreas Hofer wieder grüßen lassen oder auch die berühmten Bomber aus den 60er Jahren, die dann also in Südtirol Hochspannungsmasten gesprengt haben. Die waren ganz sicher hinter diesen Anschlägen nicht zu suchen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Säure im Sekt hat's gegeben, kann ich bestätigen, bei einem Mitarbeiter von uns. Eine angesägte Bremsleitung hat es auch gegeben, kann ich auch bestätigen, weil ich selber im Auto saß und also den Zirler Berg etwas schneller herunterfuhr als sonst üblich. Das sind alles Dinge, die ich bestätigen kann. Ich kann Ihnen allerdings nicht sagen, wer dahinter steckte oder wer der Urheber war. Da kann ich nur Vermutungen anstellen. Es waren auf jeden Fall Leute, die nicht in der Lage waren, uns programmlich irgendwie Paroli zu bieten und die vielleicht auf diese oder eine andere Art versucht haben, uns mundtot zu machen, was ihnen aber nicht gelungen ist.
Fiel da noch mehr Sachen dieser Art an?
Aber selbstverständlich fielen dann auch viele Dinge mehr an in dieser Richtung, dass man Kollegen die Autos demoliert hat vor dem Sendegebäude, dass man die Senderäume von Radio Brenner auf der Flatspitze mehrfach mit Brandanschlägen versucht hat, außer Betrieb zu nehmen. Die Leute sind sogar nicht davor zurückgeschreckt, dass die Anlage, die ja mittlerweile ständig bemannt war, anzuzünden, obwohl sie genau wussten, da schläft ein Mensch drin. Also auch davor schreckten diese Individuen nicht zurück.
Wie hoch war dann Ihr Beliebtheitsgrad bei den Südtiroler Behörden? Ich kann mir ja vorstellen, dass gerade so die Forst- und Domänenverwaltung nicht unbedingt daran interessiert ist, dass man auf ihre Berge riesige Sendeanlagen hinaufsetzt, um damit nach Deutschland zu senden.
Also nun muss ich dazu sagen, dass wir natürlich bei der Forst- und Domänenverwaltung in Südtirol, mit denen hatten wir eigentlich überhaupt keine sehr großen Probleme. In Südtirol gehen die Uhren anders, und zwar komplett anders, als Sie sich das hier nun vorstellen können. Da gibt es 1000 Interessen und jeder versucht irgendwo vor sich hin zu wursteln und seinen ganz persönlichen Vorteil daraus zu ziehen. Das sind sicherlich Dinge, die vor vielen Jahren eigentlich schon der Vergangenheit angehören sollten, aber man hat das immer wieder probiert. Einer versuchte den anderen da auszuspielen und es wurden dort mehr oder weniger Grabenkriege geführt, die es alle hätten nicht benötigt, wenn man auf vernünftige Art und Weise und auf einer vernünftigen Basis miteinander verkehrt wäre. Das sind auch die vielen, vielen Dinge, die es unmöglich gemacht haben, einen anständigen, einen ordnungsgemäßen, einen ununterbrochenen Betrieb aus Südtirol zu gewährleisten. Das war eines mit der Hauptgründe.
Man liest, wenn man die Bewerbungsunterlagen vieler deutscher Star-Moderatoren sieht, sehr oft den Namen Radio Brenner. Wer hat denn gerade zu Anfang, Beginn der 80er Jahre so alles bei Radio Brenner moderiert?
Ach Gott, bei uns waren viele, viele bekannte Leute. Ich meine, die zwei bekanntesten zu nennen, sicherlich Waldemar Müller, langjähriger Star des Süddeutschen Rundfunks. Ich glaube, es gibt niemand, der ihn nicht kennt. Dann Camillo Felgen von Radio Luxemburg. Und es war ein Kommen und Gehen bei uns. Und viele, viele haben ihre Startchance bei Radio Brenner gesehen. Wir hatten also jeden Tag mindestens 20 Bewerbungen von irgendwelchen Discjockeys aus Österreich, aus Bayern und aus Südtirol.
Sie hatten ja nicht nur deutsche Programme im Schema, sondern auch eine italienische Sendung. Nachdem Sie hauptsächlich nach Deutschland rausgesendet haben, was hat die italienische Stunde für einen Sinn gemacht?
Das war auch wieder die großartige Idee eines unserer Mitgesellschafter, der Meinung war, dass also jede Pizzeria jetzt zwischen Bremerhaven und Ulm, Augsburg und München nun diese Stunde italienisches Programm einschaltet. Es war mit Sicherheit ein damaliger Programmfehler.
Anfang der 80er Jahre, so ich glaube so bis 1985, nannte sich die Station ja Radio Brenner 1. Gab es auch in Radio Brenner 2?
Ja, es gab eine zweite Welle, die wir aber nur innerhalb Südtirols ausgestrahlt haben und natürlich Richtung Österreich, weil Innsbruck war ja unsere Hauptdomäne. Wir hatten in Innsbruck einen Marktanteil von 48%. Die Tendenz war da steigend. Also wenn Sie in Innsbruck in irgendein Café, Kneipe oder wo sonst reingegangen sind, dann hörten Sie eben Radio Brenner. Und dieses Programm, was wir damals auf der zweiten Welle ausgestrahlt haben, war eine reine Melodiewelle, eine reine Welle mit Volkstümlichen, mit Schlagern und all dem, was eben so da dazu gehört.
Wie kamen Sie dann darauf, den Standort des Hauptsenders in Richtung Bayern zu wechseln, dann auf den Schwarzen Stein zu gehen? Wie keimte da die Idee? War das so ähnlich wie bei Radio 24, wo man mit der Landkarte gesagt hat, das ist der höchste Berg, der bietet freie Sicht, da gehen wir drauf?
Nein. Der höchste Berg, auf den kriegen Sie keinen Strom. Und es gibt sicherlich bessere Standorte, aus Südtirol nach Bayern zu senden, als den Schwarzenstein. Es gab damals eine Schwarzensteinomanie, sage ich immer wieder. Und jeder, der nun der Meinung war, er müsse jetzt, und ach, lieber Güte nochmal, da hätten Sie Sonderzüge füllen können, die Richtung Südtirol gefahren wären, die Ideen hatten, wie man eben nun nach Bayern und Österreich sendet. Alles wollte nun eben auf diesen berühmten Schwarzenstein. Und wenn ich Ihnen erzähle, was da dahinter steckte, was sich da für Komödienstadel abspielten hinter den Kulissen, da würden sie hier auf dem Boden liegen vor Lachen und würden mit den Beinen in der Luft vor Vergnügen strampeln. Da war nachher jeder Ortsbürgermeister Leiter des Projektes, jeder Fremdenverkehrsverband und wenn er nur noch 3,5 Mitglieder hatte, war der Meinung, er müsse sich jetzt an den Sender ranhängen und müsse jetzt, also es war grauenhaft. Also jede Schmierenkomödie im ländlichen Stil hatte mit Sicherheit mehr Niveau.
Da möchte ich jetzt ein paar Beispiele hören.
Das ist jetzt etwas zu viel verlangt. Wenn ich Ihnen da jetzt also Sachen erzähle, muss ich aus dem Nähkästchen plaudern. Und das hatte ich jetzt eigentlich nicht vor. Ich dachte eigentlich, damit wäre Genüge getan, wenn ich Ihnen sage, dass es also keine Gemeinde gab zwischen Brenner und dem Ahrental, die jetzt also nicht der Meinung wären, nun müsste man. Und wenn man nicht eben dabei war, dann war man automatisch auch Verhinderer und Bekämpfer dieser Anlage. Also es war ein Tollhaus.
Wann wurde dann die Sendeanlage in Betrieb genommen?
Welcher? Die auf dem Schwarzenstein. Ja, auf dem Schwarzenstein ging in Betrieb, jetzt muss ich wirklich tatsächlich mal gut überlegen, die ersten Bestrebungen auf den Schwarzenstein zu gehen begannen 1986. Da versuchte man dann also dort oben irgendwie eine Anlage zu bauen, was natürlich prompt in die Hosen ging. Dann hat man sich mit einem damaligen Südtiroler Betreiber zusammengetan. Das hätte man besser unterlassen, nicht? Aber man musste viele, viele Kompromisse eingehen und so war dann letztendlich auch das Ergebnis. Also 86 ging es dann los.